Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 unterwegs. Mit dem Treffpunkt aus der ehemaligen DDR.
Berlin. Berlin, die Hauptstadt von Deutschland. Wir sind da, wo am 9. November 1989, nächsten Montag ist es genau 20 Jahre her, die Menschen von der DDR endlich über die offenen Grenzen über in den Westen sind und die Freude und die Emotionen sind riesig gewesen.
Ich bin so von Glück, ich kann meine Eltern heute das erste Mal seit langem wiedersehen. Die sind wirklich 10 Minuten von hier entfernt. Ich bin überglücklich.
Die ersten Frauen, wie kommen wir zum Pudern? Das ist schon
super.
Ich habe damals 61 Frühstück gemacht und habe gesehen, wie der Stacheldraht gezogen wurde. Jetzt will ich dabei sein, wenn Schluss ist.
Total verständlich, oder? Die Begeisterung, verständlich, die Erleichterung, auch die Tränen, dass man endlich, ja, einfach so in den Westen über können hat. Und der Felix Münger und ich, Tommy Scherer, senden heute vom Alexanderplatz in Berlin und wollen Ihnen daheim zeigen, warum die Freude über die offenen Grenzen so riesig war damals. Wir erzählen Ihnen in den nächsten zwei Stunden unter anderem aber auch die Geschichte von dieser Mauer, die Berlin teilt, eingekerkert hat. Und Sie verstehen nachher ganz sicher, noch viel besser, warum immer wieder mutige Menschen probiert haben, vom Osten in den Westen zu flüchten.
Darling, I'm feeling pretty lonesome. I'd call you on the phone some, but I don't have a dime. Darling, you're so far behind. I'm gonna write, darling, you know I feel the cold nights, thinking of the old nights, spent along with you. Darling, the tear is in my eye now, knowing I can try now to make it back to you.
Vorher haben Sie die Freude der Menschen gehört, die vor 20 Jahren über die offene Grenze von Ost nach West-Berlin gelaufen, gehüpft, gerannt oder auch mit ihrem Trabi gefahren sind. Und da, auf dem Berliner Alexanderplatz, wo man heute sendet, steht heute im Gedenken daran eine Ausstellung. Der Grund ist der, auf dem Alexanderplatz hat es im November 1989 die grösste Demonstration gegeben, die je zu DDR-Zeiten passiert ist. Ja, überhaupt ist ganz Berlin emsig dran, das Fest der Freiheit, wie es heisst, vorzubereiten, das dann am Montag, am 9. November gefeiert wird. Und wie stark sind dann die Erinnerungen noch an den 9. November 1989, vor 20 Jahren. Mein Kollege Felix Münger ist irgendwann auf dem riesigen Alexanderplatz und fragt, Felix, wer hast du bei dir?
Ja, ich habe mehrere Leute da bei mir. Und zwar, ich bin ja mit in dieser Ausstellung rein, zwischen diesen Stellwänden, wo die ganze Geschichte wunderbar demonstriert und illustriert wird. Es hat da vor allem Schulen da, wo mit den Schulklassen, mit ihren Lehrern, die Schautafeln studieren, die da Gruppenarbeit lösen. Es hat aber auch Rentner da, die sich für das interessieren, was auf diesen Schautafeln gezeigt wird. Zum Beispiel der Hans-Peter Walter, Jahrgang 1938, ein ehemaliger Chemiker aus Ost-Berlin. Guten Morgen, Herr Walter.
Einen schönen guten Morgen.
Was für Erlebnisse hatten Sie damals am 9. November 1989, wenn Sie daran zurückdenken?
Meine Frau durfte an diesem Tag ihren Onkel in West-Berlin besuchen und kam gegen 22 Uhr nach Hause. Da war im Fernsehen schon diese seltsame Ankündigung von dem Schabowski, der gesagt hat, dass die Reisemöglichkeit für jeden Menschen besteht. Und ich habe nur noch auf sie gewartet. Wir sind mit den Kindern in unseren kleinen Trabant gestiegen und sind dann quer durch die Stadt gefahren. Viele Leute haben uns auch getroffen und wir sind parallel gefahren. Alle haben gewinkt, alle waren fröhlich, weil sie diese Nachricht gehört hatten und wollten alle ganz schnell nach West-Berlin, um zu sehen, wie es dort aussieht.
Das muss eine unglaubliche Stimmung gewesen sein, wenn ich Ihnen so zuhöre. Haben Sie es überhaupt geschafft, bei diesem Verkehrsaufkommen in den Westen zu gelangen?
Ja, zunächst, wir waren ja relativ früh unterwegs, also wie gesagt, 10:30 im Süden von Berlin war ein Grenzübergang zur DDR, an der Waltersdorfer Chaussee, der schon um 22.30 Uhr aufgemacht hat. Davon wusste aber niemand etwas. Und wir sind nun alle dorthin zur Oberbaumbrücke. Da haben auch schon viele Autos gestanden. Wir haben unser Auto dazugestellt und haben uns dann in die Menge reingedrängt und sind wirklich noch am 9.9. Haben wir es geschafft, an diesem Tag nach West-Berlin zu kommen, in die U-Bahn eingestiegen und dann zum Kurfürstendamm gefahren.
Und was haben Sie dort gemacht?
Na, erstmal rumgeguckt, spazieren gegangen, eine Konserve, also eine Dose Bier gekauft, damit der trockene Hals wieder etwas angefeuchtet wurde. Die U-Bahn war sehr voll, es war alles ein bisschen in Stimmung und alle haben sich gegenseitig auch umarmt, alle Menschen, die sich nicht kannten, alle waren fröhlich.
Also es war offenbar eine unglaubliche Euphorie. Wie lange sind Sie denn da drüben geblieben?
Das war also die Nacht bis vielleicht, ich denke, so 3:30, 4. Und dann musste ich wieder nach Hause. Denn am nächsten Morgen wurde die ganze Sache etwas offizieller geregelt. Das heißt, man musste sich ein Visum holen bei der Polizei für die mehrmalige Ausreise. Und da musste man ja auch pünktlich da sein, weil man das ja nicht versäumen wollte. Aber es wurde dann so geregelt, dass an diesem 10. November sogar die wenigen Übergänge, die es damals erst gab, das waren vielleicht 4 oder 5, man ohne Ausweis auch durchgehen konnte, ohne Visum.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Hans-Peter Walter, dann sind Sie schon mehrfach vorher im Westen gewesen?
Nein, ich nicht. Ich war nur vor der Mauer im Westen, aber meine Frau hatte die Möglichkeit, weil sie einen alten Onkel im Wedding, also im westlichen Teil, betreut hat und hatte da eine Sondergenehmigung und durfte dann immer mal alle 14 Tage zu ihm hin.
Was war denn das für ein Erlebnis für Sie, plötzlich von diesem doch eher tristen, sage ich jetzt mal, Ost-Berlin in den Westen zu gelangen, wo es Leuchtreklamen gab, wo es Material, Produkte in den Läden in Überfülle gab?
Ja, ich bin ein alter Berliner. Ich war sonst früher auch in West-Berlin. Also ich habe auch das Wachsen dieser westlichen Stadt oder des westlichen Teils immer mitverfolgt und war eigentlich auch informiert. Und war natürlich froh, in diesem leuchtenden Strom und in den ganz erfreuten Menschenmengen mitgehen zu können. Das war eine kolossale Stimmung und natürlich trägt die Leuchtreklame auch dazu bei.
Ganz herzlichen Dank, Hans-Peter Walter. Schönen Tag noch.
Einen guten Tag auch für Sie.
Jetzt gehe ich noch kurz zu einer Gruppe Schülerinnen und Schüler, die eben hier die Gruppenarbeit lösen. Bei mir ist Steffi, sie ist 20. Guten Morgen, Steffi.
Morgen.
Ja, Sie sind hier am Anschauen dieser Geschichtsplakate, dieser Fotografien, dieser Dokumente. Was beeindruckt Sie da selbst am meisten? Sie sind ja im März 89 geboren. Also Sie haben aus dem Kinderwagen heraus den Mauerfall erlebt, können Sie sich aber natürlich nicht mehr erinnern. Was fällt Ihnen da am meisten auf?
Also mir ist aufgefallen, ich hatte vor 3 Jahren eine Prüfung in der Schule über den Mauerfall und die Mauer speziell. Und mich hat das früher schon interessiert, meine Eltern haben mir viel darüber erzählt. Und ja, also ich selbst habe den Mauerfall nur im Kinderwagen erlebt.
Sie haben aber erlebt, wie sich Berlin im Laufe der letzten 20 Jahre jetzt verändert hat. Was bedeutet es für die Berlinerinnen und Berliner, dass sie hier jetzt von Ost nach West ungehindert hin und her reisen können, im Unterschied zu früher?
Also ich muss sagen, viel kann ich ja nicht dazu sagen.
Aber die Eltern, was sagen?
Die Eltern, ja, meine Mutter, muss ich sagen, die wünscht sich, dass es so wie früher ist, komischerweise.
Also die Mauer zurück?
Genau, ja. Und
Warum?
Warum, weiß ich auch nicht genau. Also ich habe nicht genau nachgefragt, aber ist auf jeden Fall ein gewaltiger Unterschied, das weiß ich.
Und wenn Sie diese historischen Dokumente jetzt anschauen, ist es für Sie überhaupt noch vorstellbar, dass die Stadt mal geteilt war?
Nein, also ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen auseinandergerissen worden sind durch so ein, sag ich mal, Stück Mauer, so wie ich mir das sehen kann. Und ja.
Besten Dank, dann wünsche ich weiterhin viel spannende Erkenntnisse, viel spannende Erlebnisse hier in der Ausstellung.
Eine junge Frau beim Felix Müller, Münger vorher, ein älterer Herr mit dem Besuch beim Onkel der längsten Nacht, das gekauftes Bier. Das sind Erinnerungen an den Mauerfall 9. November 1989. Und Sie glauben es gar nicht, jetzt am Morgen um 8:45, wie viele Leute das schon da hat, wie viele Leute interessiert an dieser Stelle angehen und da versuchen, die Geschichte, wie sie damals passiert ist in der DDR, die zum Mauerfall geführt hat, nachzulesen und anzuschauen. Es war eine Revolution, die vor Jahren passiert ist. Und Revolution, das ist ganz selten, wo kein einziger Schuss gefallen ist. Gründe dafür, die kann man in dieser Ausstellung eben eindrücklich auf dem Alexanderplatz anschauen. Und wir sind als nächstes mit dem Ausstellungsmacher unterwegs und schauen uns 2-3 Stationen ein bisschen genauer an. Udo Lindenberg, einer von diesen Rockmusikern, der sich immer kritisch mit der DDR auseinandergesetzt hat und auch einer von den ersten West-Rockmusikern, der im Osten in der DDR Konzerte gegeben hat. 20 Jahre Mauerfall oder 2009 Friedliche Revolution, so heisst der Doppeltitel von der Ausstellung hier auf dem Berliner Alexanderplatz, wo wir den Treffpunkt heute sendet. Bei mir jetzt der Macher, der Kurator dieser Ausstellung, Tom Sello. Guten Morgen, Herr Sello.
Guten Morgen.
Herr Sello, ich bin sehr, sehr erstaunt darüber, wie offen die Leute darüber sprechen und wie zahlreich die Menschen hier heute, kurz nach neun, auf diesem Platz, und es ist kalt, es ist empfindlich kalt, sich ihre Ausstellung ansehen. Ich möchte, bevor wir vielleicht zwei, drei Stationen uns angucken, genauer angucken, Ihre Geschichte schon auch noch thematisieren. Sie wohnen seit 79 in Berlin, haben also diesen 9. November 89 miterlebt. Sind Sie damals in dieser Nacht auch direkt rübergegangen? Wie haben Sie es erlebt?
Nein, also ich bin am 9. November nicht nach West-Berlin gegangen, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe an dem Abend in einem Keller gesessen in der Zionsgemeinde. Dort war die Umweltbibliothek, eine der bekanntesten Oppositionsgruppen in der DDR, untergebracht. Und wir haben quasi im Keller des Pfarrers ein Untergrundblatt hergestellt. Also es ging um Informationen für die Ostberliner, die von den staatlichen Medien unterdrückt wurden. Und wir wollten dieses Blatt unbedingt zusammenstellen, die Informationen fertig kriegen, weil die Leute darauf gewartet haben. Und parallel haben wir die Fernsehberichte von der Maueröffnung gesehen.
Wussten Sie davon? Haben Sie damit gerechnet? Sie waren immer sehr aktiv und haben sich engagiert. Wussten Sie davon?
Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Das war eine sensationelle Sache. Also wir waren auch erst recht ungläubig und in der Nacht sind dann aber doch viele von unserer Gruppe auch zur Grenze gegangen und sind dann nach West-Berlin. Ich bin dann in der Nacht irgendwann nach Hause, habe dann früh mit meiner Familie, meiner damaligen Frau und meinen kleinen Kindern sind wir dann nach West-Berlin, wo meine Mutter lebte.
Sie haben selber erlebt, was Unterdrückung bedeutet. Sie haben es vorher kurz erwähnt, in der DDR opponiert. Sie waren in der Opposition. Sie haben gegen das SED-Regime angekämpft. Sie haben zum Beispiel den militärischen Reservedienst abgelehnt. Was hatte das für Konsequenzen?
Eine plastische Konsequenz war, dass ich nicht studieren konnte. Weil zum Studium, da gehörte ein Studienvertrag und dem Studienvertrag hat man sich für einen Reservedienst, musste man sich verpflichten. Innerhalb des Studiums.
Wurde man eigentlich, wenn sowas passierte, das ist nicht das erste Mal, dass wir so eine Geschichte hören, wir sind ja seit Dienstag unterwegs in der ehemaligen DDR, wurde einem das mitgeteilt oder hat man einfach überall ein Nein nicht zugelassen, gehört oder geschrieben bekommen? Wie lief das konkret ab, wenn man eine Absage erhielt?
Das waren ganz unterschiedliche Situationen. Manchmal wurde einem das ob von der Stasi oder von irgendwelchen offiziellen Leuten direkt ins Gesicht gesagt. Recht selten bekam man irgendetwas schriftlich in die Hand. Die meisten Sachen hat man einfach zu spüren bekommen.
Gestern, Herr Sello, in Potsdam habe ich im ehemaligen Stasi-Gefängnis von einem ehemaligen politischen Häftling, der dort eingesessen hatte, als Zeitzeuge, arbeitete heute für Schülergruppen, habe ich von ihm erfahren, dass das Thema DDR im Geschichtsunterricht vieler Schulen, also ich spreche von der Jetztzeit, gar nicht stattfindet, dass es sogar junge Menschen gibt, die Abitur, in der Schweiz hat man Matura machen, die noch nie etwas von der DDR gehört haben. Ihre Ausstellung ist, würde ich in diesem Falle sagen, dringend notwendig für junge Menschen, die den Mauerfall zum Beispiel nicht erlebt haben. Geht die Absicht der Ausstellung auch in diese Richtung?
Das war ein entscheidender Punkt, als wir überlegt haben, wie begehen wir dieses Jahr 2009 und was schlagen wir der Stadt Berlin vor, haben wir natürlich überlegt, wen wollen wir ansprechen. Und wir haben gezielt daran gedacht, an Leute heranzugehen, die nichts wissen über die Geschichte der DDR, entweder weil sie zu jung sind, also alle Leute, die jünger als 35 sind, oder die eben sehr wenig Informationen haben. Und da war dann eben die Frage, wo macht man so etwas und wie setzt man so etwas um? Und das konnte auf keinen Fall in einem geschlossenen Raum sein. Also es musste draußen sein. Und damit man eben die Leute erreicht, die sonst in so einer Ausstellung niemals gehen würden. Und das ist aufgegangen. Wir können, also Untersuchungen von der Ausstellung haben gezeigt, dass also 50% der Menschen, die hier in der Ausstellung sind, sich aufhalten, interessieren, zufällig über den Alexanderplatz laufen. Und die bleiben stehen und die Bilder nehmen sie gefangen und sie lesen sich Texte durch. Also es hat, wir haben uns das gewünscht, aber ob das funktioniert, wussten wir natürlich nicht. Und das ist ein riesiger Erfolg. Wir haben bis jetzt mehr als 1 Million Besucher hier.
Unglaublich, seit Mai dieses Jahres
Mai,
ja, ist es offen. Wir stehen jetzt da an einer dieser Wände. Es sind 5 Wände, die strahlenförmig auseinandergehen. Wenn man sich ein Kuchenstück vorstellt, dann hat man ungefähr so die Dimension dieser Ausstellung vor sich. Da, wo der Spitz wäre, steht ein Pavillon. Dann gehen diese 5 Strahlen gehen von diesem Pavillon aus. Und die Stellwände sind ein bisschen der Berliner Mauer natürlich nachempfunden und sind in Themengruppen eingegliedert. Wir stehen jetzt da vor dem Thema die Umweltbewegung damals in der DDR. Man sieht Bilder vom Umweltaktivisten, man sieht Bilder zum Beispiel Waldsterben im Erzgebirge. Was ist das, ein Flugblatt? Was war das, ein Flugblatt?
Das war ein Plakat. Ein Plakat, was wie ein Flugblatt verteilt wurde, sage ich mal. Also es ist mit Siebdruck hergestellt, die Auflage ist entsprechend nicht so hoch und das war sehr begehrt. Also das wollten ganz viele Leute haben und haben sich das auch in ihrer Wohnung aufgehangen. Und das zeigt den tatsächlichen Zustand der Wälder, der Mittelgebirge im Süden der DDR.
Und wie war denn das Thema damals in der DDR? Viel hat man darüber nicht gehört, erst nach der Öffnung, dass man da ziemlich geschludert hat, wie man in der Schweiz sagt, mit der Umwelt. Man hat nicht groß auf die Umwelt geachtet in der DDR.
Also der Zustand der Natur war katastrophal, aber auch, wie Sie hier daneben sehen, auch die Städte waren, die Innenstädte, die Altstädte waren von Verfall bedroht. Und also das hat natürlich jeder gesehen, auch das, was die Betriebe, die Industrie angerichtet hat, Rohre, Leitungen waren kaputt, Gase gingen raus. Also
man sieht hier zum Beispiel ein Tracé einer Eisenbahn, da steht wahrscheinlich ein Eisenbahnwagen, mit dem Benzin transportiert wurde. Direkt nebendran läuft irgendein Öl oder was in einen Fluss hinein. Eine kleine Blume konnte ihren Platz da noch behaupten, aber sonst sieht es sehr übel aus auf diesem Bild.
Ja, und das ist keine Ausnahme, das ist also das Industriegebiet um Halle Leipzig und dort sah das in der ganzen Fläche so aus. Hier, das, was man auf dem Foto nicht erkennt, das ist ein anderes Bild, zeigt gleich daneben stand ein Schild, dass das ein Naturschutzgebiet ist. Das interessierte eben nicht. Also darauf wurde nicht geachtet. Nun konnte das natürlich jeder sehen. Also jeder Ostdeutsche hat das mitbekommen. Aber an solchen Zuständen Kritik zu üben, da stellte man sich schon gegen das System. Das ist eben ein Zeichen einer Diktatur. Also die sind eben absolut in ihrer Herrschaft und da ist jede Kritik in welcher Richtung und jede Anregung, jeder Verbesserungsvorschlag gleichzeitig Kritik am System.
Lassen Sie uns schnell den Standort wechseln, Herr Sello. Ich möchte gerne dahin gehen, wo Sie die Kultur darstellen. Ich habe so ein Bild gesehen. Sie wissen natürlich selber, wo das ist. Hier sind wir. Gleich um die Ecke. Subkultur ist der Unter- oder der Obertitel dieser Ausstellung. Ich nehme zum Beispiel dieses Bild. Es hat natürlich immer kurze Texte dazu. Ostberlin, Hinterhof in der Schönhauser Allee steht da. Show der nonkonformen Modemacher von CCD und allerlei Rau. War Modeschau etwas, das zur Subkultur gehörte damals?
Ja, also das war etwas, was Leute privat organisiert haben, nicht im staatlichen Rahmen. Und das, wenn man sich das vorstellt, also schon das war etwas Besonderes. Es war keine politische Kritik, aber es war was Besonderes. Also und damit war es außerhalb des Rahmens. Also und hier, wir haben hier so aufgezeigt, in welcher Spannbreite das ging, wie man sich eben außerhalb der offiziellen Linie stellte. Und das fing eben mit solchen ganz privaten Modenschauen in einem Hinterhof organisiert an und ging eben bis dahin zu ganz politischen Texten, wofür dann Leute ins Gefängnis gekommen sind oder aus dem Land herausgeworfen wurden, wie Jürgen Fuchs oder Wolf Biermann.
Dann ist mir noch etwas ins Auge gestochen, das mit diesem Platz hier zu tun hat, dem Alexanderplatz. Wo befindet sich? Da sind wir gleich hier, ja genau. Auf dem Alexanderplatz hat ja am 4. November, 89 war 4. November, stimmt, die größte Demonstration stattgefunden, die je in der DDR abgelaufen ist. Haben Sie da mitgewirkt? Wie haben Sie das miterlebt?
Ja, also an dieser Tag ist natürlich was ganz Besonderes. Vielleicht ein lustiges Beispiel. Viele, die daran teilgenommen haben, erinnern sich daran, dass das ein sonniger Tag war. Aber wir haben jetzt auch Fotos gesehen, es war überhaupt nicht so früh, waren noch Regenpfützen auf der Straße. Aber das, die freudige Erinnerung daran, dass wirklich hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind, dass sie den Mut gefunden haben, das zu fordern, was sie sich wünschen, Veränderung in dem Land, Reform, demokratische Rechte und Freiheiten. Und das haben sie auf Transparente gemalt und ganz fantasievoll und kreativ. Also das war wirklich begeisternd. Tausende Transparente waren da auf diesem Platz. Und das, obwohl vorher noch jegliche Stimme der Kritik, also über Jahrzehnte verfolgt und unterdrückt wurde. Und dass die Leute plötzlich mit einem Mal, also fast von einem Tag auf dem anderen, ihren Mut und ihre Stimme wiedergefunden haben, das ist schon beeindruckend. Das ist das Schöne an der Erinnerung an diesen Tag.
Tom Seloch, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen kurzen Rundgang und wünsche natürlich noch alles Gute. Die Ausstellung wird noch ein bisschen verlängert. Man kann,
die Ausstellung ist jetzt gerade in den letzten Tagen verlängert worden bis zum 3. Oktober 2010.
Gut, könnt ihr sehen, dass Sie die Heife Lichtem an der Weg auf Berlin findet, Alexanderplatz, Werderort. Sehr, sehr eindrücklich. Es gibt auch Filme, wo man kann draufdrucken und dann ablaufen lässt und dann das sich kann in Ruhe anschauen, alle einzelnen Stationen von dieser Geschichte. Der Tom Seloch, er, der das gemacht hat, der Kurator von dieser Ausstellung, ist nie geflüchtet. Er ist bis zum bitteren Ende geblieben. Als nächstes jetzt im Treffpunkt Geschichte von jemandem, der aus der DDR geflüchtet ist und dann als freier Mann, im wahrsten Sinne des Wortes, mit seiner Stimme gegen die Missstände in der damaligen DDR vorgegangen ist.
Yesterday I saw the sun shining and the leaves were falling. My cold hands needed a warm touch, and I was thinking about you. But here I am, looking for signs to lead me. You hold my hand, but do you? It's time for me to let you go, but I'll be thinking about you. I'll be thinking about you.
Also, Flüchtlinge oder die Flüchtlingsgeschichte, die ich vorher angekündigt habe, die verzögert sich. Das ist eine Auswirkung vom Westen mit dem grossen Verkehr. Er steckt im Stau fest, die Person, die mit seiner Stimme, nachdem er geflüchtet ist, eben sich für die DDR eingesetzt hat, wird aber sicher, ja, wahrscheinlich so in einer Viertelstunde da bei uns sein. Wir haben natürlich, ist ja klar, noch einen Haufen andere Themen in diesen beiden Stunden vom Treffpunkt. Und wir reden jetzt über die Mauer. Die sicher berühmteste Mauer auf unserer Welt ist die chinesische Mauer, die seit Tausenden von Jahren, Tausende von Kilometern lang da steht. Die zweitberühmteste Mauer auf unserer Welt ist eine, die es zum Glück nicht mehr gibt. Die Berliner Mauer. Symbol für die Zeit vom Kalten Krieg und in unserem Vorhang. Und wo sie dann eben geht, ist die Berliner Mauer vor 20 Jahren, ist das eben auch das Ende vom Kalten Krieg und dem eisernen Vorhang gewesen. Weg ist sie, aber vergessen soll sie dann ja niemand. Und darum hat man eben ein letztes Stück da in Berlin stehen gelassen von dieser Mauer. Felix Münger, reden wir doch kurz über den Anfang von dieser Mauer. 1961 ist sie gebaut worden, DDR damals 12 Jahre alt gewesen. Was ist der Grund für den Bau von dieser Mauer gewesen?
Ganz einfacher Grund. Die DDR hat ohne diese Mauer, das kann man heute sicher sagen, keine Chance gehabt, länger zu existieren. Es war nämlich so, dass jedes Jahr Hunderttausende aus dem Osten nach Westen geflogen sind. Bis 1961, also bis zum Mauerbau, sind über 3,5 Millionen Menschen von Ost nach West geflogen. Also das muss ich vorstellen. Es war die halbe Schweiz, die da im Ganzen übrigen ist, anzahlmässig. Und das Verrückte war noch, es sind vor allem Fachkräfte, also hochqualifizierte Leute, Intellektuelle und eben auch vor allem junge Menschen. Und die Leute, die haben einfach die Abschottung nicht wollen, wo die DDR, also der Ostteil von Deutschland, gegangen ist. Die politische Bevormundung, die es dort gegeben hat. Die Leute wollen teilhaben am wirtschaftlichen Aufschwung im Westen. Also Stichwort Wirtschaftswunder. Im Westen unter der Regierung Adenauer ist es dort mal wirtschaftlich sehr stark aufwärts gegangen. So ist es nicht gewesen im Osten. Dort sind die wirtschaftlichen Möglichkeiten sehr schlecht gewesen. Also man kann sagen, die Massenflucht hat die DDR in ihren Grundfesten gefördert. Und die Mauer am 13. August 1961 hat dann die Abwanderung gestoppt. Und man könnte sagen, dass eben der 13. August 1961 der Mauerbau, so zynisch dass das ist, so etwas wie das geheime Gründungsdatum war von dem Staat.
Jetzt ist es abgebrochen worden am 9. November 1989, hat man angefangen damit. Und irgendwann ist sie dann ganz verschwunden gewesen, bis eben auf ein einziges Stück, das man stehen gelassen hat, an der Bernauer Strasse steht die genau. Was sieht man dann dort heute? Du bist ja gestern dort gewesen.
Ja, es sind etwa 100 Meter Mauer, die noch stehen dort. Dann hat es eine Kapelle, eine Gedenkstätte ist das, für die Opfer, für die Opfer von der Mauer, also für die Leute, die geflochten sind und dann eben ums Leben gekommen sind an der Mauer. Es hat ein Museum, das die tragischen Geschichten dokumentiert. Und die Situation ist eben dort an dieser Bernauer Straße sehr speziell gewesen und darum steht auch dort die Dokumentationsstelle, weil dort die Grenze zwischen Ost und West genau auf der Straße, also auf dieser Bernauer Straße verlaufen ist. Also man muss sich vorstellen, auf der einen Seite der Straße ist Ost-Berlin gewesen und auf der anderen Seite West-Berlin. Und ich habe dann dort einen von den Initianten von dem Dokumentationszentrum getroffen, der Rainer Just. Und ich habe ihn als Erster gefragt, was sich denn am 13. August 1961, also wo die Mauer angefangen worden ist, bauen, an der Bernauer Straße für Szenen abgespielt haben, da eben, wo sich der Osten abgeriegelt hat und der Mauerbau angefangen hat.
Ja, also 1961 war die Situation hier natürlich, die Leute, Familien wurden getrennt. Die eine Mutter lebte auf der Westseite, die Kinder auf der Ostseite und mit dem 13. August konnte keiner mehr zum anderen, weil es wurden über Nacht die Straße gesperrt, man konnte sich nur noch zuwinken. Ein einschneidender Schnitt auch sozusagen in der Familiengeschichte dieser Menschen.
Jetzt hier speziell war ja, dass Häuser genau an der Grenze standen. Was spielten sich da für Szenen ab?
Ja, können Sie sich ja vorstellen, da natürlich erschütternde Szenen, die Leute, die es rechtzeitig realisiert hatten und im Parterre wohnten, konnten noch schnell ihre Möbel durchs Fenster reichen und versuchen, so in den Westen zu gelangen. Andere haben es noch in den ersten Tagen versucht, sich abzuseilen aus diesen Wohnungen auf der Ostberliner Seite, weil die Fassade ihrer Häuser war die Grenze zwischen Ost und West.
Wie erklärte eigentlich damals das DDR-Regime den Bau der Mauer?
Ja, für das DDR-Regime war natürlich diese Ausrichtung immer der antifaschistische Schutzwall, also eine Grenze, die gerichtet war gegen den Westen. Man konnte aber in der Anlage der Grenze, also in der Konstruktion dieser Grenzanlage, schon gleich von Anfang sehen, dass eine Grenze war, die die Menschen eingeschlossen hat, die die Menschen in Ost-Berlin, hier in Berlin, eben eingemauert hat, damit sie nicht raus können. Und diese ganze weitere Ausrichtung des Grenzausbaus, der später erfolgte, war auch immer so, dass die Anlagen so gebaut waren, dass man von Ost nicht nach West konnte.
Wie hat denn eigentlich der Westen reagiert? Weshalb hat man das einfach hingenommen?
Ich meine, das war natürlich eine Situation, die ja kalter Krieg, war ja die Grenze, nicht nur eine Grenze zwischen Ost- und West-Berlin oder zwischen West- und Ostdeutschland, sondern eine Grenze in Europa oder weltweit eine Grenze zwischen zwei Systemen. Und man stand sozusagen immer an der Gefahr eines größeren Konflikts, den man auf jeden Fall vermeiden wollte und auf jeden Fall um diesen Punkt vermeiden wollte. Und ich denke, es war damals auch ein bisschen, wenn ihr nicht in unsere Sphäre eingreift, also nicht nach West-Berlin greift, dann müssen wir das zulassen, weil das euer Einflussgebiet, also sowjetisches.
Die Mauer wurde im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, wo sie bestand, laufend modernisiert. Wie passierte das hier an dieser Stelle, wo, wie wir eben gehört haben, ja Häuser direkt an der Grenze standen?
Also das ist eine der wichtigsten Sachen aus meiner Sicht, dass die Mauer immer wieder anders aussah. Und man im Grunde genommen, wenn man sagt, die Mauer, immer fragen muss, welcher Zeitabschnitt. Im ersten Zeitabschnitt war die Mauer hier an der Bernauer Straße 4-5-geschossige Häuser, die zugemauert waren von oben bis unten, die Fenster, die Leute alle rausgebracht, auf dem Dach Stacheldraht. Dann wurden diese Häuser abgerissen, blieb eine Vorderhausfassade stehen. Und in der Art und Weise geht das immer weiter. Die Grenze wird modernisiert, unüberwindlicher gemacht. Das ist auch nachweisbar, dass immer weniger Fluchten gelungen sind dann in dieser Grenze hier an der Bernauer Straße.
Also was hat man konkret gemacht?
Also man hat eben die Grenze erstmal den Todesstreifen ausgebaut. Der hat einen breiten Streifen angelegt, der mit einer Mauer Richtung Westen und mit einer Mauer Richtung Osten versehen war. Und dazwischen wurde man, wenn man als Flüchtling oder reinkam, eben ohne Vorwarnung erschossen.
Also man muss wissen, die Mauer war eigentlich eine Doppelmauer. Da war die Mauer, die sichtbare, von Westen her. Dann gab es ein Niemandsland, ein sogenannter Todesstreifen mit Wachtürmen und dann eine zweite Mauer nach Osten.
Es ging noch weiter. Es war sozusagen ein tiefengestaffeltes Grenzsystem. Es gab noch eine weitere Anlage von Grenzsicherung vor dieser Mauer Richtung Osten. Der Ostberliner hatte kaum die Chance, an seine eigene Grenzanlage ranzugelangen. Es gab da ein Sicherungssystem, was weit davor schon den Normalbürger abgefangen hat und überhaupt hat an die Grenze kommen lassen.
Jetzt eine Spezialität hier an der Bernauer Straße war ja auch, dass mitten in diesem Todesstreifen eine Kirche noch bestehen blieb, die sogenannte Versöhnungskirche. Und die wurde dann 1985 auch noch weggesprengt. Weshalb?
Ja, na sicher war den Kommunisten, die natürlich sich mit Kirchen nicht viel zu tun hatten, eine Kirche in ihrem sogenannten antifaschistischen Schutz, weil ein Symbol, was sie nicht haben wollten. Und das war mit einer der Gründe, weshalb das weg sollte. Es war zu der Zeit auch so eine Art Bereinigung der Grenze, mal wieder eine Optimierung des Grenzregimes und darin war die Kirche sozusagen ein störender Faktor.
Und da steht jetzt heute nach der Wiedervereinigung wieder eine kleine Kapelle, die eben an diese Versöhnungskirche erinnert. Sie haben es vorhin gesagt, die Flucht wurde immer schwieriger, je mehr auch die Grenzanlagen ausgebaut wurden. Es gibt hier in der Nähe einen Gedenkstein, wo 10 Namen eingraviert sind von Menschen, die hier an der Mauer durch Schüsse starben. War Flucht damals überhaupt noch möglich? Also mit damals meine ich so 70er, 80er Jahre, als die Mauer sehr stark ausgebaut war.
Also versucht zu fliehen wurde bis in die letzten Jahre davor. Das hat man immer wieder probiert. Gab immer wieder Leute, die so verzweifelt waren, dass sie das probiert haben. Es ist eben immer schwieriger geworden. Die großen Fluchten in der Bernauer Straße waren die Tunnelfluchten. Das haben Angehörige Tunnel unter der Straße durch in den Osten gegraben, um Angehörige aus Ostberlin rauszuholen. Das hört dann in den schon 60er Jahren auf. Das war dann nicht mehr möglich. Da haben die dann auch Maßnahmen ergriffen auf der Ostseite, das zu verhindern.
Also Flucht eigentlich nicht mehr möglich.
Die Grenze war hier so unüberwindbar geworden, dass eine Flucht im Grunde genommen nur immer mit schwerem Schaden an Leben und Gesundheit verbunden war.
Jetzt hier bei der Gedenkstätte steht noch ein Stück der Original Berliner Mauer. Weshalb steht die da noch?
Es ist ein wichtiges Anliegen von uns, die Geschichte dieser Mauer den jungen Generationen, die jetzt ja schon 20-Jährige, die nach dem Mauerfall geboren sind, weitererzählen zu können. Und dafür braucht man auch das Original. Und das war schwer. In Berlin wurde natürlich nach 89 alles abgerissen. Die Mauer wollte man nicht mehr haben, aber für ein kleines Stück stehen zu lassen, was heute viele schon für viel zu klein und viel zu wenig halten, das war damals sehr schwer durchzusetzen.
Also Sie haben damals als einer der Initianten der Dokumentationsstelle Bernauer Straße dafür gekämpft. Nicht nur die Mauer ist hier zu sehen, es sind auch unzählige Dokumente zu sehen, die die tragische Geschichte der Menschen, die hier diese Mauer zu überwinden versuchten, dokumentieren. Insgesamt sind an der Berliner Mauer 136 Menschen zu Tode gekommen. Ihnen wird gedacht, hier in der Dokumentationsstelle an der Bernauer Straße. Was für Menschen kommen hierher in die Gedenkstätte? Was erleben Sie da?
Die Menschen, die hier heute herkommen, sind Menschen aus aller Welt. Vor allen Dingen Jüngere, denen die einfach die Spur dieser brutalen Mauer hier in West-Berlin suchen, die diese Geschichte für wichtig halten. Und wir wollen auch eben erzählen, die Geschichte von, dass Mauern scheitert. Es gibt ja noch Mauern an vielen Orten dieser Welt, Teilungen, die durchaus auch mit Mauern zu tun haben. Und dass mit Mauern, wir haben hier erlebt, dass Mauern fallen, die eigentlich für ewig gebaut waren. Und wir alle vielleicht auch dachten, dass sie mindestens unsere Lebenszeit überdauern werden. Und über Nacht ist diese Mauer zusammengebrochen. Das ist unsere wichtigste Botschaft.
Ein Stück Mauer an der Bernauer Straße, ein Stück Mauer als Mahnmal für schreckliche, aber zum Glück vergangene Zeiten. Der Rainer Just im Gespräch mit dem Felix Münger. Am Montag gibt es dort an der Bernauer Mauer übrigens einen Festakt, nicht so einen grossen wie der dann vom Abend am Brandenburger Tor. Über den reden wir dann auch noch. So, jetzt ist es so, der Gast, der sich verspätet hat, der hat sich noch mehr verspätet, der kommt gar nicht. Aber wir sind ja flexibel, so wie man sein muss, wenn man unterwegs ist. Und zum Glück ist der Tom Sello, der Kurator von dieser Ausstellung, immer noch bei uns. Und es gibt natürlich auch in dieser Ausstellung ein Teil von der Wand, wo man Fluchtgeschichten oder wo man die Thematik Flüchten aus der damaligen DDR dargestellt hat. Dort gehen wir als nächstes.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to you.
Close to you.
Treffpunkt live vom Berliner Alexanderplatz. Wir stehen mitten in einer Ausstellung, die Tom Sello gemacht hat, wo alle Stationen, alle wichtigen Stationen von der DDR, von der Stasi, von der Unterdrückung, von der Subkultur, von der Umwelt, da haben wir kurz etwas darüber gehört, dokumentiert. Es hat Bilder, es hat Text, es hat aber auch kleine Bildschirme, wo man draufdrucken kann und dann sieht man einen Film. Es sind natürlich Filme von damals unterlegt mit irgendwelchen Kommentaren, die natürlich schon wichtig sind. Und bei dieser Ausstellung ist auch ein Thema, die Flucht oder Fluchtgeschichte. Tom Sello, wir stehen jetzt da vor dieser Wand, wo das dargestellt wird. Die Mauer fällt. Sie arbeiten ja für die Robert Havemann Gesellschaft. Da ist man darauf bedacht, Zeitzeugen zu suchen, zu finden und um damit was eigentlich genau zu bezwecken, dass niemand das vergisst oder dass. Worum geht's?
Ja, also zum einen geht es natürlich darum, gerade dieses freudige Ereignis von 1989 wieder in die Erinnerung zu rufen. Das ist das eine, aber die Vergangenheit nur als Vergangenheit zu betrachten, das bringt es eigentlich nicht, sondern es hat auch immer mit Gegenwart und Zukunft zu tun. Also was wollen wir verhindern und wie wollen wir unsere Gesellschaft gestalten und wie geht man miteinander um? Und deshalb ist der Blick zurück so wichtig. Und hier an dieser Stelle, wo es eben darum geht, um die Freude, heute am 9. November haben wir eben entgegengestellt, warum die Menschen sich so sehr gefreut haben. Also was war denn der Grund für den Jubel? Und in der unteren Reihe sehen Sie also die Bilder der Stadt Berlin vom Mauerbau an bis über die gesamten Jahrzehnte des Eingeschlossenseins. Und es gab eben ganz viele Leute, die eben das Land verlassen haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, weil sie eben in der DDR nicht leben wollten. Und das waren, das waren nicht nur wenige, sondern das waren sehr viele. Es war eigentlich, wenn man das so will, die größte Oppositionsbewegung in der DDR überhaupt über die gesamten Jahre, die Leute, die das Land immer wieder verlassen haben.
Ganz vorher gehört bei der Reportage von Felix Münger, von meinem Kollegen, der das sogar beziffert hat, 3,8 Millionen waren das, glaube ich, bis zur Mauer. Und das ist ja eine unglaubliche Zahl. Das ist ja eben fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung.
Ja, und das waren auch nach dem Mauerbau immer noch Hunderttausende, die einen Ausreiseantrag gestellt haben oder eben illegal das Land verlassen haben, wie sie es versucht haben. Bei manchen ist es geglückt, bei einigen nicht. Die sind dann dafür ins Gefängnis gekommen. Manchen wurden die Kinder weggenommen und also ganz schreckliche Geschichten, bei denen es eben schief gegangen ist. Wir haben hier in der Ausstellung auch eine Geschichte von Klaus-Dieter Bust, der zu den Kritikern der DDR gehörte, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Jena, einem Zentrum der Opposition, der dann auch das Land verlassen wollte. Er wollte einfach in den Westen. Er wollte anders leben und hat sowohl einen Ausreiseantrag gestellt als auch Fluchtpläne geschmiedet. Und zwei Tage bevor er mit zwei Freunden flüchten wollte, hat er die Genehmigung bekommen. Ist dann quasi legal, hat er das Land verlassen. Aber es sind immer noch Freunde zurückgeblieben in Jena. Und er hat sich dann entschlossen, einen alten Freund aus der DDR auszuschleusen. Also er ist dann hat als Kraftfahrer gearbeitet und ist dann mit einem PKW zwischen West-Berlin und Westdeutschland gefahren, durch das DDR-Stück durch. Und hat in, das war glaube ich ein französisches Fabrikat, und hat dort den Sitz so umgebaut, dass sich jemand unter dem Sitz verstecken konnte und hat seinen Freund an einer Raststätte aufgenommen, der ist eingestiegen, hat sich unter die Sitzbank gelegt und sie sind zusammen durch die Grenze gefahren. Und dann kam eine ganz kribbelige Situation bei der Grenzkontrolle, die immer sehr gewissenhaft war. Da sagt der Grenzsoldat zu Herrn Bust, er soll mal aussteigen. Und dann hat er gedacht, jetzt ist alles vorbei. Jetzt hat sich's erledigt. Also er hat die DDR verlassen und jetzt werden die da festgenommen beide und er kommt wieder ins Gefängnis. Aber der hat ihn nur darauf hingewiesen, dass sein Spritzlappen, der hinten am Reifen war, dass der nicht in Ordnung war. Und dann konnte er weiterfahren und das ist gelungen. Also er hat es geschafft. Er hat seinen Freund rausschmuggeln können und hinterher ist ihm das eigentlich erst klar geworden, was das bedeutet hat. Ja.
Wie hat man eigentlich in der DDR, wenn man geblieben ist, Sie waren auch einer, der geblieben ist bis zur Öffnung, wie hat man über diese Leute, die gegangen sind, gedacht? Hat man sich gefreut? Sie haben es geschafft oder hat man gedacht, hey, Moment mal, was verlassen die das Land? Die sollten lieber hierbleiben und die Verhältnisse helfen mit zu verändern.
Also ganz ehrlich, das war immer ein zwiespältiges Gefühl. Also gerade, es waren ja oftmals eben auch sehr enge Freunde, die gegangen sind. Manche, mit denen man gleiche Lebensvorstellungen hatte, die eben auch eine andere Gesellschaft wollen, anders leben wollten. Und die haben eben gesagt, sie wollen gehen, wollen das im Westen eben suchen und finden. Und das war immer ein Verlust. Man hat sich für die gefreut, dass sie jetzt sozusagen also den neuen Schritt machen und hat ihnen alles Glück gewünscht. Und das andere Auge hat geweint. Das waren auch oft sehr traurige Momente. Und sind immer wieder eben gerade sehr enge Freunde gegangen und über die ganze Zeit der 80er Jahre. Das war manchmal ein sehr schmerzhafter Prozess.
Tom Sello, ganz herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, wenn Sie dabei sind für den Montagabend, für das große Fest. Der große Festakt vom Montagabend ist natürlich nicht ohne Hauptattraktion. Man lässt die Mauer symbolisch nochmal zusammenkrachen. Wie man das macht, das erfahren Sie unter anderem mit dieser zweiten Treffpunktstunde nach der 10 Nachricht aus Berlin vom Alexanderplatz.
DRS 1 unterwegs. Mit dem Treffpunkt aus der ehemaligen DDR.
Berlin. Berlin-Alexanderplatz. Von da senden wir den Treffpunkt heute. Und in dem Moment, wo ich das sage, scheint mir das erste Mal auf dieser Reise, die Felix Münger und ich machen, durch die ehemalige DDR Zune in Kopfhühne. Ja, wunderbar, ein schönes Omen. Und 20 Jahre nach dem Mauerfall sind wir unterwegs. Letzte Station heute eben Berlin. Berlin ist ja die Stadt, die weg der Mauer in Ost und West geteilt war und wo als, das kann man so sagen, westliche Inseln mitten im Terrain von der sozialistischen DDR gestanden ist. Und wen wundert es, dass darum ein Haufen Menschen versucht haben zu flüchten, trotz Mauer, trotz Todesstreifen etc. Uwe Richter gehört zu den erfolgreichen Flüchtlingen. Viele sind ja umgekommen dabei oder wurden auch verhaftet. Wie sind Sie aus der DDR rausgekommen, Herr Richter?
Am 10. Oktober 1989, also 4 Wochen bevor die Mauer gefallen ist, 4 Wochen nachdem die Ungarn die Grenze aufgemacht haben, mit einem Trabi, einem kleinen Koffer und 2 Kindern.
Uwe Richter, seine Fluchtgeschichte noch ein bisschen mehr dazu im Detail in dieser zweiten Treffpunktstunde und die Begegnung mit jemandem, der weiss, warum man sagen kann, Flucht macht erfinderisch.
Sky before.
Wir alle sind uns doch gewöhnt, alles ist möglich, man muss nur wählen. In der DDR hat es eher geheissen, alles ist möglich, wenn du das machst, was wir wollen. Und wer es nicht gemacht hat, der ist plagen, der ist schikaniert, der ist beobachtet, der ist bespitzelt, der ist ausgrenzt worden. Und vielleicht hat man dann irgendwann einmal gesagt, so, jetzt langt's. Also nicht nur einfach so salopp, jetzt langt's, sondern ich halte es nicht mehr aus. Jetzt muss ich gehen, Uwe Richter. Sie haben vorher ganz kurz erzählt, mit dem Auto, Trabi, Kinder, sind sie dann über die Grenze geflüchtet. Jetzt stehen wir da in dieser Ausstellung auf dem Alexanderplatz. Da gibt es einen Schaukasten und da drinnen sieht man einen Teddybären, ganz einen einfachen und einen roten Koffer. Das sind Ihre Utensilien. Was war denn mit diesem Teddy und der Flucht damals?
Naja, es war ja so, dass es in der DDR den Straftatbestand der versuchten Republikflucht gab. Das heißt, wenn man einfach nur Vorbereitungen getroffen hat zum Fliehen, hätte man schon 2 Jahre in den Knast gehen können. Und als die Ungarn am 10. September die Grenze aufgemacht haben, also die ungarisch-österreichische Grenze, sind wir sofort zur Polizei gegangen und haben einen Reiseantrag nach Ungarn gestellt. Hätte aber trotzdem immer noch sein können, wenn wir irgendwie Geburtsurkunden oder irgendwas, was man auf die Reise nicht mitnimmt, dabei haben, dass sie uns daraus einen Strick drehen wegen versuchter Republikflucht und uns 2 Jahre in den Knast sperren. Und das wollten wir nicht. Das sind wir also ein bisschen umgangen. Meine Tochter, die war damals 5 Jahre alt, die hat einen Teddy und den haben wir unten aufgeschnitten und haben also da Geld versteckt und Geburtsurkunde und Facharbeiterbrief und Versicherungsausweis. Also alles das, was man auf den Urlaub eigentlich nicht mitnimmt, das war in dem Teddy drin.
Und die Flucht war aus Urlaub getan quasi so?
Die Flucht war als Urlaub getan, das heißt, wir hatten ein 3-Tage-Visum für Ungarn. Also wir sind nochmal zur Polizei gegangen und gesagt, wir wollen nochmal nach Ungarn fahren. Freunde von uns haben silberne Hochzeit, wir sind eingeladen. Und dann hat man eine Reisegenehmigung gekriegt. Man durfte ja nicht unbegrenzt reisen, auch nicht nach Ungarn. Man durfte auch nicht unbegrenzt Geld tauschen, für die Tschechei sowieso nicht und für Ungarn auch nicht. Und die Grenze zur Tschechei war ja schon dicht. Also die DDR-Bürger durften ja nicht mehr in die Tschechei reisen. Und deswegen haben wir also auch zum Beispiel unseren Kindern nicht erzählt, dass wir nicht wieder zurückkommen. Und die Konsequenz dieser Reise war ja damals noch, dass wir hätten mindestens 10 Jahre nicht in die DDR zurückfahren dürfen. Wir wären ja offiziell Flüchtlinge gewesen. Das heißt, die Kinder haben eigentlich erst in Ungarn erfahren, dass sie ihre Freunde, ihre Großeltern, ihre Wohnungen, ihre Spielgefährten für die nächsten 10 Jahre nicht wiedersehen werden.
Und jetzt haben Sie noch einen roten Koffer hier ausgestellt. Man sieht ihn. Hatten Sie nur diesen einen Koffer dabei?
Nur diesen einen Koffer, ja.
Für die ganze Familie?
Für die ganze Familie. Und es war auch so, Gott sei Dank, also meine damalige Frau war so schlau und hat gesagt, nimm wirklich bloß für 3 Tage mit. Und als wir dann an der DDR-Grenze waren, sind wir also kontrolliert worden, so mit Leibesvisitation und Ausziehen und Pipapo und Tralala. Und der Grenzbeamte hat tatsächlich nachgezählt, ob ich nur 3 Unterhosen dabei habe.
Nee, das gibt's nicht.
Doch, das wirklich war. Und ich hatte 4 Bücher dabei und da hat mich der Grenzbeamte angeschrien, ob ich denn ihm erzählen wollte, dass ich in 3 Tagen 4 Bücher lesen will. Ich hatte meine 4 Lieblingsbücher eingebracht.
Unglaublich, oder?
Ja.
Wie haben Sie sich erklärt?
Ja, ich habe gesagt, das eine Buch ist ein Geschenk für Freunde, das andere Buch ist ein Geschenk für andere Freunde. Das waren 2 Bildbände. Und die 2 anderen Bücher, die lese ich in 3 Tagen. Ich bin Vielleser, also was wollte er denn machen?
So, und da standen Sie da mit der Familie, einem kleinen roten Koffer, diesem gestopften Teddybären in der Freiheit. Wie war das Gefühl?
Naja.
Wir konnten ja nichts mitnehmen.
Nee, wir konnten nichts mitnehmen. Nee. Also der emotionale Höhepunkt war, als wir von der Tschechei nach Ungarn gefahren sind. Da gibt es kurz hinter der Grenze bei Reka gibt es so eine Geldtauschstelle, wo man als DDR-Bürger nochmal die restlichen DDR-Mark in Forint tauschen konnte. Und Forint war konvertierbar, konnte man in Westmark tauschen. Und meine Frau ist da rein, hat unsere letzten Ostmark getauscht. Und die Frau, die da drinnen saß und das Geld getauscht hat, hat dann zu ihr gesagt, ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihr weiteres Leben. Dann fiel der Druck ab, die kam heulend da raus. Dann sagten die Kinder, ja, warum heult Mama? Dann habe ich den Kindern erklärt, dass sie nie wieder zurückfahren in ihre alte Heimat. Dann fingen die Kinder an zu heulen. Dann fing ich natürlich an zu heulen. Und dann sind wir diese 50 Kilometer durch Ungarn bis zur österreichischen Grenze gefahren. Die Grenzbeamten haben dann den Grenzübergang nach Österreich freigeräumt. Also da standen unheimlich viele Westautos, die mussten alle beiseite fahren. Ich mit meinem kleinen Krabi durch. Und auf österreichischem Boden, vielleicht so 2 Kilometer hinter der Grenze, hatte das österreichische Rote Kreuz so eine Station eingerichtet, wo dann erstmal so eine psychologische Betreuung war. Also die kamen gleich, nahmen die Kinder, spielten mit denen, es gab Obst, es gab Klamotten. Mich haben sie gleich genommen, haben gesagt, gehen Sie mal dahin, da gibt's eine Karte für Österreich, da gibt's Geld für Österreich zum Tanken, also Schilling. Wir hatten ja nichts, also wie hätten wir durch Österreich durchkommen sollen? Also irgendwann musste man auch mal tanken, haben wir vom Roten Kreuz gekriegt. Dann haben wir ungefähr da eine Stunde, anderthalb haben wir gebraucht, bis wir uns wieder beruhigt hatten und bis wir realisiert hatten, dass wir es jetzt geschafft haben, weil 3 Stunden vorher ist an der österreichischen Grenze noch geschossen worden. Also wir standen da im Stau und dann fielen noch irgendwelche Schüsse, was genau da war, weiß ich nicht. Und dann haben wir es eigentlich erst realisiert. Und dann war es wirklich eine Riesenfreude. Also durch Österreich durchzufahren, dauernd Lichthupe, die Leute freuten sich alle winkten dem kleinen blauen Trabi. Das war schon toll.
Was war das Ziel?
Naja, Reiseziel war erstmal Passau. Also wir haben uns dann alle erstmal in Passau gesammelt und dann waren so die Einreiseformalitäten. Gott sei Dank hat sich die CDU ja damals der SPD nicht gebeugt und die Staatsbürgerschaft der DDR nicht anerkannt. Das heißt, wir waren automatisch Bundesbürger. Es musste also bloß so ein paar Formalitäten erledigt werden, Anmeldung, Arbeitsamt, Krankenkasse, was man halt alles so braucht. Und dann ist mal gefragt worden, in welches Bundesland man möchte. Und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir halt nach Baden-Württemberg. Nach Stuttgart, da war das Auffanglager schon voll. Es sind ja 50.000 Menschen innerhalb von 4 Wochen diesen Weg gefahren. Aber in Karlsruhe war noch was frei. Sind wir nach Karlsruhe gefahren, in ein Auffanglager. Das war auch ganz toll. Da war gerade DTM am Hockenheimring. Und dann sind wir mit dem Bus da zum Hockenheimring gekarrt worden, mit so einem super modernen Reisebus. VIP-Empfang im VIP-Zelt, wir armen, verschüchterten DDR-Bürger, Riesenberge Obst. Die Kinder sagt, also ich kann mich erinnern, meine Tochter sagt, Papa, darf ich mir eine Banane nehmen? Nein, sei still, bleib sitzen. Weil wir so verunsichert waren. Ja, und dann dieses, das war also für uns, als ob wir auf dem Mond gewesen wären. Und dann sind wir zum Arbeitsamt und dann hieß es, naja, Sie sind beide Kellner, gehen Sie doch zum Bodensee, da suchen wir Arbeitskräfte. Also sind wir zum Bodensee gefahren. Innerhalb von 4 Wochen hatten wir ein Haus, eine Arbeit und dann ging es weiter.
Uwe Richter, Sie sehen heute aus wie ein glücklicher Mensch oder mindestens nicht wie ein unglücklicher Mensch. Lassen Sie uns das Rad der Zeit kurz mal noch zurückdrehen. In diese Zeit, als Sie noch in der DDR waren, Sie wollten Regisseur werden, damals, und hätten auch all Ihre Energie dafür gegeben, aber weil Sie als Regime kritisch eingestuft waren, wurde Ihnen diese Ausbildung von Staates wegen eben verwehrt. Dabei, und jetzt kommen wir eigentlich zum schwingenden Punkt, waren Sie als Kind und Jugendlicher schön brav, schön konform, FDJ und Pioniere, da haben Sie mitgemacht. Und die FDJ, die Freie Deutsche Jugend, Massenorganisation, wo man die Jugend auf Kurs gebracht hat, auf DDR-Kurs. Und dann haben Sie mit 15 angefangen, kritische Fragen zu stellen. Was für Fragen haben Sie denn da wem gestellt?
Naja, das ging eigentlich schon ein bisschen eher los. Also der erste Knackpunkt war 1968. Als die Russen in Prag einmarschiert sind. Und also wie gesagt, ich war also wirklich regimetreu. Mein Großvater war Kommunist, der hat im Buchenwald im KZ gesessen. Mein Vater war so ein hauptamtlicher SED-FDJ-Funktionär. Also ich bin in so einem richtigen sozialistischen Familie aufgewachsen. Und als die Russen dann in Prag einmarschiert sind, habe ich als Kind gedacht, das kann doch gar nicht sein. Das sind doch unsere Freunde und Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Was kann es Besseres geben? Da bin ich so ein bisschen auf, naja, nicht Ablehnung, aber habe ich gemerkt, dass die alle rumdrucksen. Und dann habe ich mich einfach damit beschäftigt, mit dieser Ideologie, mit dieser Philosophie auch. Und bin dann irgendwann draufgekommen, dass das ja gar nicht funktionieren kann, wenn jemand glaubt, die Wahrheit zu haben und alle Menschen zur Wahrheit zwingen zu wollen. Das geht nur mit einer Diktatur, das geht nicht mit Demokratie, das geht nicht mit Freiheit. Und dann dachte ich, dann kann das System nicht menschlich sein, das kann auch nicht richtig sein. Und dann hat es natürlich noch eine ganze Weile gedauert, bis ich begriffen habe, dass also dieser sogenannte dritte Weg, der 89 immer angesteuert worden ist, 90 angesteuert worden ist, dass der eigentlich mit Demokratie nicht funktionieren kann. Also es gibt nur 2 Möglichkeiten, entweder Diktatur oder Demokratie. Und da ist mir die Demokratie mit den vielen Fehlern, mit den vielen Auswüchsen, die es auch gibt, immer noch lieber als eine Diktatur.
Sind Sie am Montagabend dabei beim Fest?
Ich bin am Montagabend auch eingeladen, ja, beim Fest, beim großen Dominosteine fest. Das wird von vielen so ein bisschen belächelt. Ich finde es ganz gut, weil damit so dieses Thema Mauerfall, das Thema Diktatur, auch das Thema friedliche Revolutionen, die ja die Voraussetzung war dafür, dass die Mauer überhaupt gefallen ist und die auch danach nicht zu Ende war, dass das da wirklich einem Publikum näher gebracht wird, vielleicht spielerisch auch ein bisschen näher gebracht wird, die sich sonst nicht damit beschäftigen. Und das sieht man ja auch hier in der Ausstellung, die eben Open Air ist, wo die Leute manchmal auch zufällig kommen und die Bilder sehen und dann plötzlich 2 Stunden in dieser Ausstellung bleiben.
Sehr beeindruckend, auch für mich. Wir kommen von außen, von der Schweiz. Wir sehen, das ist toll gemacht. Viele Leute sind hier auf dem Platz. Ich bedanke mich herzlich, Uwe Richter, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Dankeschön.
Gerne.
So, Flucht macht erfinderisch, das hat man ein bisschen gehört beim Uwe Richter. Und ja, jetzt habe ich gerade gehört von Felix Münger, dass der nächste Gast, den wir eigentlich eingeladen haben, auch nicht kommt oder nicht da ist. Naja, jetzt müssen wir uns schnell beraten. Es hat genug Themen, die wir da um uns herum haben und melden uns dann gerade in ein paar Minuten wieder vom Berliner Alexanderplatz.
If I could reach the stars, I'd pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth, that this love inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams that I can change the world. I would be the sunlight in your universe, and you would think my love was really something good, baby, if I could change. If I could be a queen, even for a day, I'd take you as my king. I'd have it no other way, and our love would rule in this kingdom that we made. Wishing for the day that I can change the world. I would be the sunlight in your universe, and you would think my love was really something good, baby, if I could
immer. Ist nicht raus, er schon die Nacht verklagt. Ist nicht wahr, wenn Schmelz noch Kerzen schimmert. Von dem Grau des Morgens längst verjagt.
Also wir sind hier live auf dem Berliner Alexanderplatz mit dem Treffpunkt. Das ist die vierte Station von unserer Reise durch die ehemalige DDR, Zwickau, Leipzig, Potsdam. Heute eben Berlin, der Abschluss auf dem Alexanderplatz sind wir drum, weil im November 1989 da die grösste Demonstration stattgefunden hat, die je in der DDR abgehalten worden ist. Seit da, seit dem Mauerfall, hat sich Berlin natürlich verändert, seit dem 9. November 1989. Die Mauer ist verschwunden, die DDR ist verschwunden. Ist alles besser geworden seither oder sind neue Probleme entstanden? Wir haben gefunden, Felix Münger und ich, wir stellen die Frage nicht einem Historiker, sondern vielleicht einem Menschen, einem Stadtführer, und zwar jemandem, der beide Berlin kennt, das teilte Berlin von damals, aber auch das freie Berlin von heute. Und das machen wir gerade. Ich bin gerade im Gespräch mit so jemandem, den wir gefunden haben. Und vorher möchten wir aber noch erfahren, was Berlinerinnen, Berliner dazu sagen, 20 Jahre nach dem Mauerfall. Felix Münger, wer hast du bei dir?
Ja, ich habe bei mir den Hans-Martin Fleischer hier auf dem Alexanderplatz, mitten in dieser Ausstellung, mitten in den Leuten, die diese Schautafel anschauen. Hans-Martin Fleischer, Sie wohnen seit 21 Jahren in Berlin. Woher sind Sie damals gekommen?
Ich kam damals aus Niedersachsen, und zwar noch genau aus Helmstedt. Das ist der Grenzübergang an der Transitstrecke zwischen Hannover und Berlin.
Also Sie sind ein Westler, sind dann hierher gekommen nach Berlin. In welchem Teil der Stadt wohnen Sie heute?
Heute wohne ich im Ostteil der Stadt, in Pankow.
Und was macht das Leben dort aus?
Es ist sehr nah am Zentrum, das ist das eine. Andererseits ist es aber nicht so teuer und auch relativ ruhig noch. Also es ist nicht so wie Berlin-Mitte mit hohen Mietpreisen und solchen Dingen, sondern sehr lebenswert, sehr grün und trotzdem mittendrin.
Wie wohnt man denn heute so in Ost-Berlin, im ehemaligen geteilten, abgeschotteten Osten? Wie wohnt man da heute, in den Plattenbauten?
Nee, das ist ein Altbau. Also das ist ein Gebäude, was 1900 entstanden ist. Also ja.
Ganz feudal.
Nee, also sehr einfach, sehr schlicht. Das ist aus dieser Gründerzeit noch, kurz danach, 1900.
Hans-Martin Fleischer, Sie haben jetzt diese 20 Jahre seit dem Mauerfall selbst miterlebt hier in Berlin. Was würden Sie sagen, wie hat sich diese Stadt verändert?
Na, darauf gibt es natürlich keine kurze Antwort, nicht? Also das Erste, was natürlich passiert ist, die Stadt ist wieder zusammengewachsen. Die Mauer ist weg, die Leute können wieder dahin gehen, wo sie wollen. Das ist natürlich das Wichtigste. Aber was noch viel wichtiger ist, aus meiner Sicht, ist Berlin eine Art Muster für auch einen europäischen Prozess, der hier in Gang gekommen ist. Also hier in dieser Stadt begegnen sich Ost- und Westeuropa. Das ist wirklich nicht zu übersehen, wenn man hier durch die Stadt läuft. Und das ist sehr schön.
Sie sagen, es ist zusammengewachsen. Ist es wirklich zusammengewachsen? Oder sieht man hier noch einen Unterschied zwischen dem ehemaligen Ossi und dem Wessi?
Die Unterschiede gibt es schon noch. Das ist ganz klar. Sie können eine Trennung, die über 28 Jahre lang stattgefunden hat, nicht von heute auf morgen auflösen. Das spiegelt sich auch selbst in den jungen Leuten wieder, die heute meinetwegen 20 Jahre alt sind. Das tradiert sich durch die Elternhäuser natürlich weiter. Ja? Das sind, man kann es, wie gesagt, nicht sehr kurz fassen. Das ist leider etwas längeres Thema. Die Menschen gehen wirklich immer noch ganz anders miteinander um. Also
was ist denn so, wenn Sie ein Merkmal sagen, was ist denn der wichtigste Unterschied?
Ich würde wirklich sagen, die menschliche Nähe, also der einfach vorsichtige, sensible Umgang miteinander, Kommunikationsverhalten. Wenn man sagt, ich rufe dich morgen an, dann machen die Leute das auch. Also das
im Osten?
Im Osten, ja. Also das sage ich jetzt als Westler, in Anführungszeichen gesetzt, ja. Das ist im Westen doch ein bisschen unverbindlicher alles, ja. Das, also allein diese Gewöhnung an Kommunikationsverhaltensmuster, ja, die ist im Osten eine andere. Und das ist immer noch zu merken, selbst wenn es Leute sind, wie gesagt, 20 Jahre, 25 Jahre alt, es ist immer noch was anderes.
Also das sind zwei Mentalitäten eigentlich, die da irgendwie zusammenwachsen noch müssen in Zukunft. Wo sehen Sie Probleme der Stadt? Ich meine, da wurde ja unglaublich viel jetzt auch gebaut. Da wurde ein Regierungsviertel aus dem Boden gestampft. Ja, hat man das alles im Griff?
Ich sehe hier überhaupt keine Probleme. Das ist die beste und tollste Stadt der Welt. Deswegen wohne ich ja hier seit 20 Jahren. Und diese Stadt ist der Beweis dafür, dass das Wort unmöglich im Vokabular der Menschheit nicht zu suchen hat. Alles ist möglich. Sie können es hier sehen. Hier am Potsdamer Platz, an verschiedenen anderen Stellen der Stadt schon allein baulich, was an Gebäuden entstanden ist. Das ist aber nur die Oberfläche. Okay. Das ist nur die Oberfläche. Sie können es auch an den Menschen sehen, die hier leben, ja, und hier hinziehen, weil es eben so eine tolle Stadt ist. Und Probleme gibt es hier nicht, haben wir nicht. Geld brauchen wir, aber Probleme haben wir nicht.
Eben wollte ich sagen, Berlin ist auch pleite.
Das macht nichts.
Das macht nichts.
Sehen Sie das? Sehen Sie, dass es pleite ist? Hier, das ist hier in den letzten anderthalb Jahren entstanden, dieses Gebäude hier am Alexanderplatz.
Also der Hans-Martin Fleischer zeigt jetzt gerade auf so ein Einkaufszentrum, wo da entstanden
ist. Ein hässliches Teil. Das will ich nicht sagen, dass das toll ist, aber ich will nur sagen, der Beweis ist erbracht, dass Geld nicht das Problem ist in dieser Stadt. Schauen Sie sich die Gebäude hier an, ja? Schweizer Geld wahrscheinlich.
Ja gut, also das ist jetzt Ihre Meinung und ich meine, woher das Geld kommt, irgendwie muss man es ja dann bezahlen. Man bezahlt es halt vielleicht dann mit Überschuldung, aber lassen wir das. Hans-Martin Fleischer, ich danke Ihnen für die Auskünfte. Man sieht, Sie lieben Ihre Stadt. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude für die Zukunft. Weiterhin.
Vielen Dank, einen schönen Gruß in die Schweiz.
Das Menschliche, das Kommunikative, alles ist möglich in Berlin. Das hat uns dieser junge Mann jetzt gerade eben erzählt. Schön. Bei mir jetzt Petra Sauerzapf. Sie haben, Frau Sauerzapf, Berlin, als es noch geteilt war, haben Sie als Dolmetscherin, als Übersetzerin für finnische Delegationen Berlin gezeigt. Wie frei waren Sie dabei?
Naja, ich hatte das große Glück, mit der finnischen Sprache eine Art Geheimsprache zu sprechen, die man nicht so leicht erschließen konnte. Und dadurch habe ich mich ein bisschen mehr getraut zu sagen und zu zeigen, als ich das in meiner Muttersprache hätte tun können.
So, dann wollen wir das natürlich konkret wissen. Was haben Sie sich getraut zu zeigen? Was haben Sie sich getraut zu sagen?
Naja, das große Tabu, die Mauer. Die Mauer gab es als Begriff im DDR-Sprachgebrauch ja eigentlich nicht.
Das war, wie sagte man denn dazu?
Es war der antifaschistische Schutzwall oder die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik. Also nicht die Mauer, das war ein Wort, das war ein Tabu.
Gab es denn Menschen, die gar nicht wussten, dass es eine Mauer gibt?
Das gab es schon, aber natürlich wusste der DDR-Bürger, dass er von einer Mauer umzingelt ist. Das war ihm schon klar.
So, und Sie haben diesen finnischen Delegationen diese Mauer gezeigt?
Ja, auch von Weitem. Man durfte natürlich nicht so nah ran. Es gab ja immer eine Art Sperrbezirk und man wusste ja auch, dass die Mauer sehr gut bewacht war. Wie genau und wie konkret, das wusste man allerdings nicht. Darüber ist ja nie ein Wort verloren worden und das ist auch nie publiziert worden.
Das heißt, von Todesschützen, Todeszonen, Hundepatrouillen, Verminungen und so wusste man nichts?
Offiziell nicht, aber man hatte ja hier, wenn man in Berlin lebte oder im Großraum Berlin, das große Glück, auch Westfernsehen zu empfangen, die Westmedien zu hören und die schaltete man ein und informierte sich über das eigene Land. So sah es aus.
Jetzt ist ja noch spannend zu erfahren von Ihnen, weshalb haben Sie das denn gemacht? Weshalb haben Sie denen Dinge gezeigt, die Sie eigentlich nicht gedurft hätten und Dinge gesagt oder erzählt, die Sie nicht hätten erzählen dürfen?
Die waren irgendwo drin, man musste sie auch mal irgendwie rauslassen können. Und zum Zweiten war es, fand ich wichtig, dass auch andere wissen, was in diesem Land losgeht und wie es sich hier anfühlt, wie es sich hier lebt. Das merkt man aus der Distanz ja nicht. Und Finnland war der DDR sehr wohlgesonnen und man hatte sehr gute Beziehungen auf allen Ebenen. Und die DDR war ja auch bemüht, nur das rauszugeben und das darüber zu informieren, was ihr natürlich genehm war, was angenehm war.
Was haben Sie noch gezeigt, was Sie eigentlich nicht hätten zeigen dürfen und was für kritische Bemerkungen haben Sie da fallen lassen dabei?
Naja, eines der Themen war, weil es für mich auch sehr wichtig war, das Wohnen in der DDR. Also ich habe selber unter katastrophalen Bedingungen gelebt, wie ich sie kaum noch in Worte kleiden kann.
Zum Beispiel?
Also ich habe eine Raumwohnung gehabt, eine Einzimmerwohnung, 16 Quadratmeter, vierter Stock, Hinterhof, Außentoilette, die ich mir teilte mit zwei weiteren Parteien, die auf der gleichen Ebene wohnten wie ich. War zwar billig, aber mit Ofenheizung und wenn man als Dolmetscherin mal so mehrere Tage weg war, war das eisig kalt und ja, war nicht verheiratet, hatte keine Kinder und deshalb hatte ich also gar keine Chance, in absehbarer Zeit eine neue Wohnung zu kriegen. Aber das Wohnungsbauprogramm der DDR ist ja in jeder Nuance bejubelt und vorgestellt worden und wenn ich mit Gruppen unterwegs war, habe ich schon kräftig zugelangt und mit Kritik nicht gespart.
So, jetzt denke ich oder hoffe ich doch zumindest, dass es auch schöne Seiten gab, die Sie diesen finnischen Delegationen gezeigt haben. Schöne Gebäude, schöne Plätze. Was haben Sie denn da für Führungen gemacht, für Touren?
Ja, meistens in der Berliner Mitte, also im historischen Zentrum der Stadt. Gendarmenmarkt war und ist nach wie vor ein ganz toller Platz und der ist ja auch wirklich en Detail wieder aufgebaut worden. Das war schon was. Unter den Linden ausgewählte Gebäude, die Uni, der Bebelplatz, die Staatsoper. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles also wirklich vom Feinsten war, aber das hatte schon was fürs Auge. Und das war wirklich, und es war auch eine Errungenschaft, das will ich gar nicht abstreiten. Es war nicht leicht, es war nicht einfach, sowas wiederherzustellen. Die DDR litt ja unter chronischem Geldmangel, aber das fand ich, war schon toll.
Was wollten diese finnischen Menschen aus diesen Delegationen denn wissen? Was haben die für Fragen gestellt?
Eigentlich wollten sie wissen, wie wir leben. Also sie haben mich gefragt, wie ich lebe und wie ich denke und ich hatte auch viel mit Journalisten zu tun, die sind da extrem neugierig und da konnte ich schon vieles erzählen, auch über Staatssicherheit, also wenn man auf Konferenzen war zum Beispiel, dann hatten die Delegationen neben dem Dolmetscher auch einen eigenen Fahrer, der sie von A nach B brachte, einen Ehrenbegleiter und einen Ehrenbetreuer und einer von den beiden war die Sicherheitsnadel, also von der Staatssicherheit.
So, jetzt machen wir einen Sprung. Dieser 9. November 89, die Öffnung und dann auch der Niedergang dieser DDR, dann ist man zusammengewachsen. Das ist alles 20 Jahre her. Der junge Mann vorhin hat darüber erzählt. Sie arbeiten heute bei Visit Berlin als Stadtführerin, Stadt mit zwei TT, geschrieben, mit zwei T's geschrieben, also an Stadt wahrscheinlich. Das ist die andere Stadtführung, nehme ich mal an. Das ist der Grund, die Idee dahinter. Und zeigen natürlich jetzt das ganze Berlin, West- und Ost-Berlin. Wie nehmen Sie diese Stadt 20 Jahre nach der Wiedervereinigung, 20 Jahre nach dem Mauerfall, muss man konkret oder richtigerweise sagen, wie nehmen Sie diese Stadt wahr?
Also für mich ist es eine offene Stadt, eine Stadt, in der ich richtig tief Luft holen kann und in der eigentlich alles möglich ist. Also was diese Stadt mitgemacht hat, auch schon vor der Teilung, ist enorm. Und was in den 20 Jahren hier passiert ist, wie sich das Stadtbild geändert hat, wie sich die Menschen geändert haben.
Lassen Sie uns das schnell ein bisschen noch genauer anschauen. Wie hat sich das Stadtbild verändert?
Naja, es ist vieles neu entstanden, neu gebaut worden. Der Alexanderplatz, ich meine, ob man ihn schön findet oder nicht, das sei mal jetzt dahingestellt. Aber er hat ein neues Gesicht bekommen und was mich immer ein bisschen so...
Was ist neu daran, dass auf unserer rechten Seite ein Glaspalast, ein ungefähr vierstöckiger, dann sehen wir direkt an ein ziemlich hohes Hochhaus, fast schon ein Wolkenkratzer. Sind diese beiden Gebäude neu?
Nein, also das Einkaufszentrum hier zu unserer Rechten, das ist also brandneu, aber das Park Inn, das Hotel, das gibt es seit 1969 und ist das Tüpfelchen auf dem I bei der Gestaltung des Alexanderplatzes damals in den 60er Jahren gewesen. Und das ist eines von den wenigen Gebäuden, die hier am Alexanderplatz ihre Existenzberechtigung noch nicht aufgeben mussten.
Die Menschen haben Sie auch erwähnt, das hätte sich auch verändert, die Atmosphäre in der Stadt, wie denn?
Ja, zum einen merkt man das an den verschiedenen Sprachen. Damit meine ich die Sprachen, die in Deutschland gesprochen werden. Also sind sehr viele Menschen neu zugezogen nach Berlin, nicht mehr also ausschließlich Sachsen wie damals. Es hat sich sehr gut durchmischt. Und man merkt an dieser Stadt eigentlich, an den Menschen eigentlich kaum noch, dass sie mal geteilt war. Also es spielt keine Rolle, ob man aus Steglitz kommt oder aus dem Wedding oder aus Lichtenberg oder Prenzlauer Berg. Man ist Berliner.
Und wie äußert sich das, wenn man auf der Straße unterwegs ist? Dieser junge Mann hat vorhin gesagt, die Kommunikation, die menschliche Wärme, vielleicht die Sozialkompetenz, um dieses Wort mal zu bemühen, die sei bei den Ostdeutschen schon noch größer. Jetzt kann man ja sich immer fragen, wenn zwei Systeme aufeinandertreffen, was färbt sich auf was ab? Wer übernimmt da quasi die Oberhand? Wie nehmen Sie das wahr? Ist ganz Berlin ein bisschen charmanter oder ein bisschen kommunikativer geworden? Oder wird das dazu führen, dass die Menschen aus dem ehemaligen Osten vielleicht eher auch ein bisschen kantiger, schroffer werden? So ist ein bisschen ein kantiger Charme von den Berlinern.
Na, ich hoffe nicht, dass wir kantiger werden. Also ich strapliziere gerne das Wort Solidaritätsgefühl, also das zwischen den Ostberlinern sehr stark ausgeprägt war. Ich wünsche mir, dass davon was übrig bleibt, und zwar eine ganze Menge. Es gab Zeiten, da habe ich das nicht so empfunden, aber jetzt denke ich schon, dass es hängt auch ab, wo man wohnt, in welchem Lebensumfeld man sich bewegt, wie dicht und wie intensiv das ist.
Herr Sauerzapf, ich bedanke mich ganz herzlich. Wie fühlen Sie sich übrigens 20 Jahre nach diesem Mauerfall hier jetzt im vereinten Berlin?
Super gut. Mein Lebensgefühl ist fast euphorisch. Meine Lebensqualität und mein Lebensstandard haben sich sehr verbessert.
Herzlichen Dank, dass Sie uns diesen Einblick gegeben haben, Frau Sauerzapf, und alles Gute natürlich. Was haben Styropor, Dominostein und Schüler mit dem Mauerfall vor 20 Jahren zu tun? Sie erfahren es als nächstes und letztes hier im Treffpunkt live vom Berliner Alexanderplatz.
Now we can be what we wanna be. not so good when you're wrong, you're wrong. I'm very sure this never happened to me before. I met you and now I'm sure.
Thank you.
Jedes Fest braucht eine Hauptattraktion, etwas fürs Auge. Und das etwas, das muss dann auch den Grund vom Fest einleuchtend symbolisieren. Und da zu Berlin ist der Grund vom Fest am Montag. Der historische Mauerfall vor 20 Jahren ist ja klar. Und entschieden hat man sich als Hauptattraktion fürs Auge für Styropor. Warum Styropor? Das erfahren wir jetzt von Felix Münger, der gestern bei den Vorbereitungen für die Attraktion am Brandenburger Tor zugeschaut hat.
Und da ganz in der Nähe vom Brandenburger Tor ist einiges los. Und zwar muss man sich vorstellen, da ist ein riesiges Areal abgesperrt. Das Areal, wo früher noch einmal die Mauer gestanden ist. Also dort, wo der Streifen war, wo niemand lang war, wo der sogenannte Todesstreifen war zwischen Ost-Berlin und West-Berlin. Und da am Montag soll dann die Aktion stattfinden, wo insgesamt 1000 Steine aus Styropor umgerührt werden, wie ein riesiges Domino. Im Moment sind Camions vorgefahren und es werden da Dutzende von solchen Dominosteinen abgeladen, werden am Boden gesichert und nachher parat gemacht, dass eben am Montag dann die Aktion losgehen kann. Die einzelnen Dominosteine sind bunt bemalt, es sieht jeder anders aus. Der Initiant von dieser Aktion ist der Moritz van Dülmen. Er ist der Geschäftsführer von Kulturprojekten Berlin, der die Feierlichkeiten hier zum 20-Jährigen Mauerjubiläum koordiniert. Moritz van Dülmen, was genau möchten Sie mit dieser Aktion am Montag?
Ja, wir wollen natürlich einerseits erinnern an das, was vor 20 Jahren hier genau an diesem Ort zwischen Potsdamer Platz und Brandenburger Tor und Reichstag gewesen ist. Hier stand die Mauer und diese ist vor 20 Jahren eingestürzt und das wollen wir mit einem symbolischen Mauerfall nach. Wir wollen also ein großes Fest feiern, uns daran erinnern, aber uns war auch ganz wichtig, die jungen Menschen, die keine Vorstellung davon haben, was war vor 20 Jahren hier eigentlich, wollen wir an dem ganzen Fest einladen. Wir haben vor einem halben Jahr begonnen, eben junge Menschen an dem Prozess mitzumachen. Wir haben diese von Ihnen gerade schon beschriebenen Dominosteine davon 1.000 Stück von insgesamt 15.000 jungen Menschen gestalten lassen in der Auseinandersetzung mit 20 Jahre geteilte Stadt, also 20 Jahre Überwindung der Teilung der Stadt, 20 Jahre Mauerfall. Das heißt, es war uns ganz wichtig, dass die Steine jetzt quasi nicht nur bunt angemalt werden, sondern dass die jungen Menschen sich Gedanken machen mit dem, was hier früher war. Deswegen erzählt jeder Stein auch eine eigene Geschichte.
Haben Sie die jungen Menschen begleitet bei der Gestaltung oder wie lief das?
Teils, teils. Die jungen Menschen haben sich bei uns quasi über das Internet meistens beworben. Viele Schulklassen, es haben über 500 Schulklassen mitgemacht, aber auch viele Unternehmen, die mit ihren Auszubildenden mitgemacht haben. Und meistens haben es dann die Lehrer oder wir haben Projekttage veranstaltet, wo einfach auch erzählt wurde, was war eigentlich früher, was hat eigentlich dazu geführt, wie war dieses mit der friedlichen Revolution, warum sind die Menschen auf die Straße gegangen, was hat also auch zum Mauerfall geführt. Das heißt also, was besonders schön ist, es sind ja dann nicht nur die Menschen, die unmittelbar jetzt Hand angelegt hat an den Steinen, sondern auch immer das Umfeld um die jungen Menschen haben sozusagen eben einen Anstoß bekommen, sich mal mit der Thematik, was da vor 20 Jahren war, auseinanderzusetzen.
Diese Steine sind im Moment noch gesichert, dass sie nicht plötzlich umfallen bei einem Windstoß. Wie geht das dann am Montag genau?
Naja, es ist ein ganz großer logistischer Akt, weil, wie Sie schon sagen, jeder Stein ist natürlich gesichert und am Abend des 9. November, wenn hier alle Staats- und Regierungschefs Europas, 100.000 von Menschen auf der Straße, alle hier sind, ist das ein großer, spannender Moment, wenn wir am Reichstag den ersten Stein anstoßen werden. Und das bedeutet rein technisch so, dass alle Steine dann entsichert werden. Es gibt einen kleinen Splint, den man unten zieht und dann ist das Ganze sozusagen sehr wackelig. Dann sollte kein Windstoß kommen, weil wir wollen dann eben den Anstoß starten und dann fallen eben die Steine.
Dann hoffen wir doch einfach, dass dann am Montag nicht ausgerechnet dann, wenn Sie da entsichern, dann eine Windböe hier beim Brandenburger Tor weht. Sie haben es gesagt, der Anfang dieser Dominosteinmauer steht beim Reichstag. Dort wird dann das Domino gewissermaßen ausgelöst. Wer darf denn dieses Domino in Betrieb setzen?
Ja, das darf Lech Wałęsa und Miklós Németh, der damalige ungarische Ministerpräsident einerseits und eben der damalige Gründer von Solidarność, der Gewerkschaft in Polen, die letztendlich den ersten Dominostein in der Geschichte angestoßen haben. Es war, der Anfang lag in Polen, bis es später dann in den anderen mittel- und osteuropäischen Ländern in der DDR zur friedlichen Revolution gekommen ist. Deswegen haben wir ihn eingeladen, auch als Friedensnobelpreisträger, eben den ersten Stoß eben zu geben und damit eben die Initialzündung letztendlich zu geben.
Also Sie spielen hier mit der Geschichte. Warum lassen Sie nicht einen Jugendlichen, eine Jugendliche dieses Domino in Betrieb setzen? Sie haben ja diese Steine gemalt.
Die jungen Menschen werden an mehreren Stellen, wir werden den ganzen Dominoverlauf nicht in einem fallen lassen, weil dann wären wir in einer Netto-Fallzeit nach 5-6 Minuten fertig, sondern wir werden mehrfach innehalten. Wir werden mit Gesprächspartnern wie Michael Gorbatschow, Hans-Dietrich Genscher dabei haben. Wir werden mit vielen jungen Menschen ins Gespräch kommen. Aber ganz wichtig ist natürlich, den letzten dem Mauerumwurf sozusagen, und zwar unmittelbar vorm Brandenburger Tor, werden junge Menschen tun, weil das ist genau natürlich der Blick in die Zukunft, der uns ganz wichtig ist.
Also dieses Domino, wenn ich es richtig verstehe, wird immer wieder unterbrochen. Es gibt immer wieder zwischendurch Ansprachen, bis dann die ganzen 1,5 Kilometer Dominosteine umgefallen sind. Ja, jetzt bei diesen Aufbauarbeiten mit dabei ist auch Norman Konzak. Er ist 22-jährig und er macht im Moment eine Berufslehre als kaufmännischer Angestellter. Norman Konzak, Sie haben selbst ja auch einen dieser Steine bemalt. Haben Sie jetzt Ihren Stein schon gefunden? Ist er schon unter denen, die jetzt abgeladen werden von einem der Camions, die diese Steine vom Lager her bringen?
Leider konnte ich im Moment noch unseren Stein nicht entdecken, aber ich bin wirklich noch ganz fett am Suchen, aber bisher leider hatte ich kein Glück. Aber vielleicht wird er noch gleich aufgestellt, wer weiß.
Also diese Steine sind zum Teil im Moment noch verpackt. Man sieht da, einige haben ein Wappen drauf gemalt, einige sind mit Symbolen bemalt, Schriftzüge und so weiter. Was haben Sie denn auf Ihren Stein gemalt?
Ja, wir hatten das große Glück, und zwar wurde uns eine Künstlerin, die Frau Eva-Maria Schön, zur Seite gestellt. Und wir haben uns zusammengesetzt und uns überlegt, was können wir machen? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir uns Synonyme ausdenken für das Wort Fall. Denn es geht ja um das Wort Mauer und um das Mauerfall, die Dominosteine fallen. Ja, und wir haben uns wirklich hingesetzt und den Stein eben, müssen Sie sich so vorstellen, weiß bemalt mit schwarzen Streifen und dann auf die schwarze Seite eben mit weißer Schrift Synonyme hingeschrieben für das Wort Fallen.
Und was für Synonyme haben Sie da gefunden? Aha, Sie haben da Fotografien mitgebracht, genau. Schauen wir mal an.
Unter anderem zum Beispiel Wasserfall, Urteilfällen, Schwerfallen, auf die Knie fallen, Grenzfall. Wie gesagt, alles, was wirklich mit dem Wort Fall zu tun hat.
Norman Konzak, was bedeutet es für Sie, hier dabei zu sein, mitzumachen bei dieser Aktion?
Ja, für mich ist das wirklich ein Riesenevent, denn als die Mauer gefallen ist, 1989, war ich leider erst 2 Jahre alt, habe das also nicht bewusst wahrnehmen können. Und so erlebe ich, was dieser Mauerfall wirklich bedeutet, heute noch.
Dann wünsche ich Ihnen dann viel Spaß.
Dankeschön.
Am kommenden Montag.
Dankeschön.
Herr van Dülmen, diese Dominoaktion ist die Hauptattraktion der Festlichkeiten des Fests der Freiheit am kommenden Montag. Es gibt auch ein Open-Air-Konzert. Sie haben auch erwähnt, viel Prominenz, die da sein wird. Michail Gorbatschow, Lech Walesa. Für die Leute auf der Straße gibt es auch was?
Ja, die sind natürlich, es gibt jede Menge von Unterhaltung. Alles findet ja auf der ganzen Meile sozusagen statt, vom Potsdamer Platz bis zum Reichstag. Über viele große Screens ist das gesamte Erlebnis immer wieder überall erlebbar. Es findet immer an verschiedenen Stellen bestimmte Aktionen statt.
Das Ganze wird dann vom Fernsehen live übertragen. Worauf freuen Sie sich, Moritz van Dülmen, gewissermaßen der Organisator dieses Festes, am meisten?
Wenn es vorbei ist, ganz ehrlich, dann ist es überstanden. Eine gewisse Nervosität ist da auf jeden Fall mit dabei. Also ich freue mich einfach, wenn der letzte Dominostein gefallen ist und alle sind fröhlich und wir haben ein Feuerwerk über dem Himmel von Berlin.
So, und jetzt wissen Sie auch, was es mit dem Styropor auf sich hat. Also die Mauer wird nochmal symbolisch quasi abgebrochen. Man lässt sie nochmal fallen, die Mauer. Das Fest der Freiheit am Montag, 9. November, 20 Jahre nach dem Mauerfall. Sie können das, was Felix Münger beschrieben hat, im Fernsehen schauen, wenn Sie Lust haben. Das ZDF zum Beispiel übertreibt live ab 7:30. Ja, Felix, wir sind am Schluss von unserer Reise durch die ehemalige DDR angekommen. Abschied nehmen ist angesagt. Jetzt müssen wir wieder loslassen, unseren Kopf vielleicht ein bisschen leeren mit all den Eindrücken, die wir haben. Zurück ins Studio fahren. Was ist deine persönliche Hauptattraktion von unserer Reise? Zwickau, Leipzig, Potsdam, heute Berlin?
Wenn man von Attraktion redet, denke ich schon, ist für mich ein Highlight gewesen, ganz am Anfang, am letzten Dienstag, in Zwickau, im August-Horch-Museum, eine Runde zu drehen mit einem Trabi. Das war eine Neuheit gewesen, das hatte ich noch nie in meinem Leben. Und das war wunderbar gewesen, hat mich aber beeindruckt, der Trabi-Fan, der mir dann noch einen Einblick gegeben hat in seine Leidenschaft, wie er sein Auto hegt und pflegt. Das war sicher eine Attraktion gewesen von dem Erlebnis. Sonst würde ich sagen, wirklich unter die Haut gegangen ist mir zu Potsdam am Donnerstag, wo wir zu Besuch waren, im ehemaligen Stasi-Gefängnis dort. Und wir haben auch mit einem Häftling geredet, der dort mal inhaftiert war. Und er hat erzählt vom Schrecken, den er hier erlebt hat. Und ich habe gefunden, es ist unglaublich, was man hier gesehen hat, was Menschen antun können. Und doch auch bin ich beeindruckt gewesen, wie der Mann, der all das durchgemacht hat, der also hier inhaftiert war, der gefoltert worden ist, wo man probiert hat, seine Gedanken zu kontrollieren, wenn er heute offen darüber redet und seine Verantwortung findet, dass man eben der jungen Generation, die das nicht mehr kennt, auch von diesen Erlebnissen erzählt und eine Mahnung ist für die Zukunft, dass sich so etwas niemand wiederholen darf.
Bei mir ist es eigentlich ein Erlebnis, wo wir beide so ein bisschen, wo wir on the road gewesen sind, gemacht haben. Magst du dich vielleicht noch erinnern, an einer Tankstelle, wo wir mal gestoppt haben. Und dort drinnen so, ja, die Hilfsbereitschaft, die so gross war. Die Kaffeemaschine ist gerade geflickt worden und wir sind nicht rausgekommen, wie läuft jetzt die Maschine. Und dann das Gemütliche dort, in dieser eigentlich Tankstelle, die ja so schön, so ein bisschen steril ist, eine Atmosphäre wie in einer Skihütte. Alle reden mit allen zwei an der Kasse am Schwätzen und am Umflachsen, wir beide. Und hindurch die Schlangen immer grösser. Niemand hat sich aufgeregt. Man hat im Gegenteil, man hat mit uns mitgelacht und hat uns dann noch geholfen, wo uns das Zeug noch am Boden gefallen ist. Aber, und dann so ein bisschen der Gegensatz dazu, der schon ein bisschen älter Mann, magst du dich vielleicht auch erinnern, mit seinen amerikanischen Baseball-Käppchen hinter den Sandwich-Theken, Hosen hat er angehabt, ein Hemdchen in der Firmenfarbe rot, das ist ihm überhaupt nicht gestanden und es hat überhaupt nicht zu ihm gepasst. Er ist quasi verkleidet gewesen, verkleidet, er hätte es wirklich nicht mehr können aussehen. Und für mich so ein Zeichen, ja, so richtig zusammengewachsen sind die Menschen von dieser DDR und dieser BRD halt schon noch nicht. Der Prozess, der dauert noch ein bisschen. Also, das war mein Eindruck. Deine Eindrücke haben wir schon gehört. Jetzt gibt es nur eins, Zusammenraumen. Für Sie daheim, wir kommen zurück, Felix Münger und ich. Wir rotzen ab, sind wieder unterwegs. Und während wir am Fahren sind, die 1000 Kilometer, könnten Sie daheim zum Beispiel schnell ins Internet schauen, drs1.ch. Ein Haufen Fotos und der ein oder andere Interviewpartner, den Sie gehört haben heute oder auch von den letzten drei Tagen, können Sie noch in Bild anschauen und vielleicht auch die ein oder andere Passage aus einer Sendung nochmal hören. Das wär's, drs1.ch, Treffpunkt. Und Felix, wir düsen, oder?
Wir düsen und sagen Tschüss zusammen.
Ja, Tschüss, Tschüss Berlin und Hallo Zürich, wir kommen gleich wieder. Also, hü, gehen wir.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.